Also im Endeffekt ist das ein zuckerfreier Getränkesirup und du kannst den halt überall reinpacken und schmeckt halt gut und hast halt keinen Zucker. Ja, haben das gelauncht, irgendwie 300.000 innerhalb von 4 Minuten verkauft oder so, waren dann ausverkauft.
300.000?
Ja, von den Dingern.
Und was kostet so ein Ding?
Vorrabatt irgendwie 5 Euro irgendwas und Nachrabatt irgendwie 4 Euro. So.
Also 1,2 Millionen habt ihr an dem Launch von diesem Ding gemacht.
Den 4 Minuten. Also mit den Sirups nur. Ja, genau. Und ja, krass. Also dann war halt so, okay, Moment mal. Wir haben hier irgendwie einen Nerv getroffen.
Ihr seht schon hier, wir haben viele Getränke auf dem Tisch. Erklär uns was. Du hast eben im Vorgespräch gesagt, das ist euer bestes Produkt. Was kannst du dazu erzählen?
Super krass. Das ist also... Wir haben das vor einem halben Jahr das erste Mal gelauncht und im Endeffekt, ich kannte aus den USA schon so Getränkesirups, also im Walmart und so weiter, gibt so, also Mio heißen die und solche Sachen. Und ich habe die als Jugendlicher immer geliebt und mein Vater hat wirklich in so Tüten vom Walmart, der in den USA war, die mitgebracht, musste mir immer so Supermarkttüten voll füllen. Weil es halt, also im Endeffekt ist das ein zuckerfreier Getränkesirup und du kannst den halt überall reinpacken und schmeckt halt gut und hast halt keinen Zucker.
Das will ich jetzt probieren, Romy. Wir haben extra Wasser mitgebracht.
Und ich habe halt früher diese Mio-Dinger dann immer gehabt. Und ich habe mir die letzten nochmal bestellt und war so, Alter, schmecken die künstlich, also aus heutiger Perspektive. Aber das war quasi so die Grundidee. Haben gesagt, okay, das müssen wir besser machen und nach Deutschland bringen. Und dann haben wir so ein besonderes Fruchtextraktionsverfahren genommen, dass du quasi echte Fruchtextrakte da drin hast, die dann für das Aroma sorgen. Ja, haben das gelauncht, irgendwie 300.000 innerhalb von 4 Minuten verkauft oder so, waren dann ausverkauft.
300.000?
Ja, von den Dingern.
Und was kostet so ein Ding?
Vorrabatt irgendwie 5 Euro irgendwas und Nachrabatt irgendwie 4 Euro. So.
Also 1,2 Millionen habt ihr an dem Launch von diesem Ding gemacht,
den 4 Genau, Minuten. Also mit den Sirups nur. Ja, genau. Und ja, krass. Also dann war halt so, okay, Moment mal, wir haben hier irgendwie einen Nerv getroffen. Mhm. Und eine total lustige Story. Das war kurz nach dem CVC-Deal. Und dann hatten wir einen Interims-CEO und ich habe dem gesagt, ey, wir müssen sofort eine Anlage kaufen, denn unsere Produktionsanlage konnte halt nur diese 200.000, 300.000 im Monat machen. Und wenn du das halt aber schon auf einen Schlag verkaufst, weißt du, okay, das ist hier, wir brauchen mehr. Und dann haben wir durch Zufall herausgefunden, dass eine größere Produktionsanlage, die 1 Million Stück im Monat produzieren kann, da hat jemand den Kredit gefailt und wir können quasi kommen und sagen, wir kaufen die und die ist quasi in 2 Wochen bei uns. Dann habe ich den Interims-COO darüber kontaktiert und also ich war kein großer Fan von dem, um das so zu sagen. Das war so ein typischer reiner Berater-Dude und er ist dann so, ja, nee, also jetzt lass uns doch erstmal 3 Monate angucken und vielleicht auch 6 Monate warten und nochmal die nächsten Launch. Ich so, nee, habe ich Jan von CVC angerufen und wir haben letztens über die Story gesprochen, weil ich habe ihm dann gesagt, ey Jan, gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder wir kaufen es mit der Firma oder ich kaufe es privat und setze quasi mein Geld aufs Spiel, aber dann verkaufe ich es euch auch teurer weiter, wenn ihr merkt, dass es funktioniert hat. So, dann müsst ihr dafür auch bezahlen quasi. Ja, dann hat Jan gesagt, ja, komm, kauf das Ding. Und ja, dann haben wir es gekauft und jetzt verkaufen wir halt 1 Million Stück im Monat und kaufen die 2. Anlage. Also das ist halt echt ein geiles Produkt, weil es macht aber auch so viel Sinn. Also es ist so, wenn du natürlich super gerne pures Wasser trinkst, macht es keinen Sinn. Also weil, ne, dann brauchst du es halt einfach nicht. Aber wenn du gerne Getränke trinkst, die halt süß schmecken sollen, dann sparst du halt damit Zucker, du sparst auch noch Geld, weil ne, du kriegst 10 Liter aus so einer kleinen Flasche raus. So, das heißt, sind halt 40 Cent pro Liter, ist günstiger als die meisten Leitgetränke. Und es ist halt auch super einfach von der Handhabung. Ne? Packst dir irgendwie einen Sodastream zu Hause hin oder sowas und musst quasi nie wieder Wasser schleppen. Und das ist immer so, wo du sagst, okay, auf jeder Ebene macht das irgendwie Sinn und wenn dann noch sexy Geschmäcker draufkommen, dann war das so das Erfolgskonzept dahinter.
Also kann man mal hochrechnen mit so einer in Anführungszeichen kleinen Flasche, macht dir 48 Millionen im Jahr.
Ja, also aktuell.
Also dieses kleine Ding macht fast so viel Umsatz wie Snox letztes Jahr. Ich glaube, das ist
super, super krass, ja. Und also das Coole ist halt, wenn du das magst, dann trinkst du dadurch ja auch mehr, was ja auch der Sinn der Sache ist. Also es fällt dir einfacher, 3-4 Liter am Tag zu trinken, als halt ohne. Per Logik heißt das dann halt aber auch, dass das Produkt natürlich oft genutzt wird und es einfach eine sehr, sehr hohe Nachkaufsrate hat, ne? Weil dann reicht dir halt so eine Flasche für 3 Tage, ne? Und dann hast du halt die nächste. Aber es fällt trotzdem nicht bei den Kunden finanziell ins Gewicht. Also, ne, weil irgendwie 1,20 Euro dann am Tag quasi insgesamt für 4 Liter Leitgetränke ist für alle, für fast alle quasi fein. Und das ist, glaube ich, so der Grund, wieso das Ding so abgeht.
Und das beschreibt vielleicht auch dieses ganze Phänomen rund um More in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr gut, was da entstanden ist mit einem Produkt. Geil entwickelt, viele Gedanken gemacht, zack, die ist ja in Anführungszeichen um die 50 Millionen Euro Umsatz. Würdest du sagen, das ist so der Blueprint, wie ihr auch an neue Produkte rangeht? Weil wir beide vielleicht auch Vorgeschichte, wir hatten irgendwie über Instagram Kontakt, dann haben wir ein, zwei Mal telefoniert. Und das Krasseste, was ich von dir gelernt habe, ist so deine Perspektive drauf. So, du bist ein unglaublich smarter Marketing-Guy, aber bei dir fängt das Marketing schon in der Produktentwicklung an. So, du machst dir schon, wenn ihr Produkte entwickelt, macht ihr Gedanken, wie kann ich die verkaufen, welche Mehrwerte, und deswegen ist das so genial geworden und da kann ich selber viel von lernen. Vielleicht kannst du dazu deine Gedanken teilen, wieso die Produktentwicklung bei euch auch vonstatten geht, welche Gedanken ihr macht, um dann auch möglichst viel zu verkaufen.
Ich finde, der Homozy hat da einen ganz guten Satz im Sinne von, effektives Marketing ist eigentlich nur den Kunden die Informationen geben, um die Entscheidung selbst zu treffen, ne? Und deswegen ist unser Marketing auch sehr faktenbasiert. Also, ne, wenn ich jetzt Zero erkläre, okay, du sparst Zucker, du sparst Geld und es macht irgendwie dein Leben einfach und dann, klar, bringen wir da noch irgendwie schöne Bildchen drumherum und Geschmacks und so weiter, aber es ergibt auch auf einer logischen Ebene Sinn. Und wir hatten halt, und das war ja eigentlich eher eine Funktion daraus, wie unsere Firma entstanden ist, bei uns hat halt immer die Produktentwicklung quasi schon mit dem Team angefangen, weil ich bin ja selbst Influencer, falls man das so nennen kann. Und das war halt einfach so, okay, was finden wir geil? So hat es halt immer angefangen. Und bei normalen Firmen funktioniert das ja irgendwie andersrum. Also du sagst, okay, es gibt eine Produktentwicklung und es gibt quasi die Firma und die sagen, hey, wir sehen irgendwie, keine Ahnung, da gibt es einen Markt für XY und wir wollen jetzt auch an diesem Markt partizipieren und entwickeln wir mal ein Produkt, was irgendwie auch 0815 diesen Markt erfüllt und dann kauft man sich Influencer, um es zu vermarkten. Und bei uns war halt immer das Thema zu sagen, okay, das Produkt muss so sein, dass es quasi dumm wäre, etwas anderes zu kaufen. Also so, hart gesprochen, ja. Weil dann ist es halt unabhängig von persönlicher Sympathie, ob man sich jetzt denkt, oh, der Christian ist ein Vollidiot oder ich mag den oder wie auch immer. Lustige Story dazu. Ich war früher sehr, sehr aggressiv in dem Kritisieren von Werbung. Ja, also es gab ja diesen Ocean's Apart-Skandal vor ein paar Jahren und ich habe damals auch so eine Insta-Story gemacht und gesagt, ey Leute, ich habe es ja schon vor anderthalb Jahren gesagt, dass das hat man ja auch von außen gesehen, das kann nicht hinhauen. Irgendwie für 90 Euro kriegst du 3 Leggings und noch 2 geschenkt und irgendwie dann soll aber alles fair und vegan sein. Ne?
Kann nicht.
So. Sehr altruistische Firma. dann hatte eine Influencerin, hatte dann so eine Story gepostet, so, ja, der Internet-Rambo, er macht da wieder rum. Ich hatte sie nicht genannt, ne? Ich habe einfach nur Ocean's Apart quasi kritisiert, aber das hat sie natürlich wahrscheinlich ganz oft geschickt bekommen. Ich verstehe dann auch, dass ihre erste Reaktion dann so war, hey, was macht der da? War dann so ein Mini-Beef, sage ich jetzt mal, weil ich dann halt auch wieder gesagt habe, hey, bewerb halt einfach keinen Blödsinn, dann hast du auch, ne? Ja. Kein Problem damit. Und jetzt vor 2, 3 Monaten, saß ich lustigerweise im Call mit ihr, weil sie uns kontaktiert hat und gesagt, hey, ich weiß, damals so ein bisschen Beef, aber ich nutze halt seit anderthalb Jahren eure Produkte und ich finde die echt geil. Und ich will jetzt auch das halt zeigen. Und erstmal hat das halt also finde ich das sehr groß von ihr, das so zu sagen und auch richtig cool. Aber das war halt genauso dieses Ding, wo ich sage, ey, selbst wenn du mich halt nicht magst, will ich, dass die Produkte so geil sind, dann sage ich, scheiße, muss ich das trotzdem nutzen. So, oder es muss halt ein Pain sein, das nicht zu tun. Ja, und deswegen bei uns beginnt das immer mit, wir kriegen sehr viel Input vom Team und aus der Community. Also ich bin auch in ganz vielen WhatsApp-Gruppen mit Kunden und so weiter drin. Also ich glaube, meine Nummer ist sehr öffentlich. Aber weil ich halt immer mitlesen kann und sehe, was nutzen die so und mit welchen Problemen tauschen die sich aus und so weiter. Und das hier geht halt dann in die Produktentwicklung. Dann geht quasi, wenn die Produktentwicklung happy ist mit den Geschmäckern, geht's ans Team. Wir haben da so im Core-Team haben wir 8 bis 10 Leute, wo wir sagen, okay, wenn davon irgendwie 6 Daumen hochgeben und die anderen 2 sagen, ja, ist okay, dann, ne, das ist so die Hürde, wo man sagt, geil. So ist der Prozess bei uns quasi von Entstehung zu. Und dann launchen wir halt logischerweise. Und wenn wir dann irgendwie sehen, okay, eine Kategorie funktioniert, wir haben zum Beispiel, ich habe euch ja diese Kekse da auch mitgebracht. Das war auch so ein Ding. Wir haben die Kekse halt einfach entwickelt, fanden die geil, haben es getestet. Und dann war die Reaktion aber so gut darauf, also wir hatten irgendwie, ich glaube, 80.000 Packungen oder so für den Anfang. War halt auch instant weg.
Ne, was kostet eine Packung?
Auch so nach Rabatt 4 Euro roundabout.
Fuck.
So, also irgendwie auch so ein Dreh. Ja, doch, das haut hin. Und dann war das halt direkt weg. Und das war so, okay. Wir wissen jetzt aus der Vergangenheit, wir müssen jetzt voll mit der Entwicklung da drauf gehen, entwickeln 20 Sorten, Limited Editions, dann kann die Community quasi abstimmen, welche Sorten ins Standardsortiment sollen und dann hast du halt plötzlich wieder so eine Produktkategorie und so funktioniert quasi unsere Firma zu sagen, okay, wir testen einfach super viel und nehmen die Community mit. Da hast du manchmal Produkte, die halt auch aber gar nicht funktionieren. Wir hatten mal so Eispops gemacht, ja so Eispops hatten wir mal gemacht und versucht quasi so diese Wassereis quasi zuckerfrei zu machen. Und das ist ja nicht ganz so einfach, weil der Zucker gibt ja dem Ganzen quasi Struktur. Also wenn du einfach nur Wasser versuchst einzufrieren, hast du einen Block. So. Und durch den Zucker wird es halt so, dass du abbeißen kannst, einen Crunch hast und so weiter. Und das auszutauschen einfach nur gegen irgendwas, was dann deine Verdauung nicht belastet, ist nicht einfach. Also so ein normaler Süßstoff ist ja der Vorteil, dass das sehr, sehr, sehr kleine Partikel sind und die aber extrem süß sind. Dadurch hat es quasi keine Kalorien, aber halt eine extreme Süße. Das Problem ist, die haben halt keine Struktur. Das heißt, für sowas wie Getränke ist es super einfach oder wenn du es in Quark packst und so. Aber wenn du halt daraus eine Struktur wie ein Eis bauen willst, ist halt doof. Und dann gibt es halt noch Zuckeralkohole. Aber Zuckeralkohole sind, weil sie Struktur haben, nicht das Angenehmste, weil sie halt nicht verdaut werden, damit sie keine Kalorien haben. Und ne, wenn du jetzt irgendwie Xylit nimmst und gönnst dir halt davon 300 Gramm, hast du halt Verdauungsbeschwerden des Todes. Ne? So, dann gibt es quasi viele Abwägungen. Und wir haben dann im Endeffekt eine Mischung genommen, glaube ich, aus Polydextrose, Inulin und noch irgendwas, um diese Struktur zu erreichen. Und wir haben es auch geschafft, eine Struktur hinzukriegen. Aber das Kundenfeedback war einfach so, hey, das fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an. Weil es war nicht 1:1 wie Zucker, sondern es war irgendwie so ein bisschen glitschiger. Und ne? Kundenfeedback war einfach so, nee, nicht so unser Ding. Und dann, okay, sofort eingestellt. Und so testen wir halt.
Wie lange braucht ihr für so eine Produktentwicklung dann, wenn du sagst, okay, die Cookies, die laufen super, wir nehmen jetzt direkt 20 Sorten dazu. Wie lange braucht es, bis der Kunde das im Shop kaufen kann?
Es kommt extrem aufs Produkt an, logischerweise. Bei so Zero Chunky Cookies und so sind wir richtig, richtig schnell. Weil wenn das Grundgerüst einmal steht, also wir haben ja quasi herausgefunden, wie wir mit Aromen arbeiten, wie der Prozess ist, auch in der Produktentwicklung, wer welche Geschmäcker gut schmecken kann. Also es gibt Leute, die können halt besser quasi dunkle Schokoladengeschmäcker rausschmecken. Es gibt Leute, die können halt irgendwie besser helle rausschmecken. Und in sowas geht das dann echt relativ schnell. Also wir haben jetzt bei den Cookies, haben wir glaube ich 5 Wochen gebraucht, bis die nächste, also wir haben quasi gesehen, okay, funktioniert. Und nee, sogar 4 Wochen später hatten wir schon die zweite Sorte und jetzt haben wir schon so eingetaktet, dass wir das ganze Jahr quasi alle 4 Wochen 1 bis 2 Sorten bringen können.
Heißt, ihr habt dann aber auch alles mehr oder weniger in-house von der Produktion, Produktentwicklung, weil sonst wäre das nicht möglich.
Genau, also wir arbeiten bei manchen Produkten mit Produktionsfirmen zusammen, wo aber dann auch die Aromen und so weiter von uns kommen, also wo wir quasi Premixes machen und das ganze Thema Pulver, Sirup, Chunky und so, das machen wir alles komplett selbst.
Wie groß sind eure Anlagen, wenn ich mir gerade vorstelle, dass ihr sagt, bei einem Produktlaunch, ihr habt 80.000 Einheiten allein von dem einen Produkt, was dann aber nochmal bei euch produziert wird, das muss doch riesig sein, oder?
Ja, also wir haben ja vor vielleicht kurze Hintergrundstory, vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren oder so, kam der Gründer von ESN auf uns zu. Also ich habe ja Moore gegründet.
Ja.
Und der kam dann auf uns zu und ehrlicherweise fanden wir ESN immer sehr interessant, weil der Gedankengang bei uns immer so, hey, zum Glück verstehen die Social Media nicht. Ne, weil das, die haben einfach schon immer gute Produkte gemacht, gute Qualität in Deutschland und so, aber denen hat so dieses letzte Ding gefehlt, also sie waren, glaube ich, die Größten in Deutschland trotzdem, ne? Aber denen hat so dieses letzte Ding gefehlt, wo ich mir denke, dadurch sind wir quasi groß geworden, dadurch, dass die den Job nicht richtig gemacht haben. Und dann kamen wir auf uns zu und hat uns im Endeffekt signalisiert, hey, ich suche nach Leuten, die so ein bisschen das Boot langsam übernehmen können. Und er hat auch gesagt, er weiß, dass Social Media wichtig ist, er hat aber gar keinen Bock da drauf. Also er hat kein TikTok, kein Instagram, TikTok gehabt, aber ist glaube ich fast schon noch nicht, also war noch irgendwie sehr unbekannt. Und dann hat er uns erstmal geghostet, 1 Jahr lang, weil er irgendwie, glaube ich, kalte Füße bekommen hat oder so.
Also er hat euch erst kontaktiert und dann geghostet.
Genau, wir saßen zusammen und wir hatten auch schon gesagt, okay, lass uns machen, gemeinsame Struktur bauen, wir übernehmen quasi Produktentwicklung und Social Media und dafür gebt ihr uns Zugriff auf die Produktion. Also
ihr wart schon sehr weit in den Gesprächen.
Wir haben sogar schon die Prozentzahlen festgelegt. Okay. Also, ne, also das war schon alles quasi durch und so ein Handschlagdeal. Und dann so 2 Wochen nichts von ihm gehört. Ich dachte, schon so ein bisschen strange. Dann irgendwann mal angerufen und er so, ja, nee, seine Berater haben gesagt, er soll das nicht machen. Ich so, okay, dann nicht. Dann machen wir halt einfach so weiter, haben so weitergemacht. Und 1 Jahr später kam ich dann nochmal mit ihm ins Schnacken und hab dann gesagt, ey, was war eigentlich mit der damaligen Idee? So, ne, wir haben uns jetzt irgendwie wieder verdoppelt und das wäre immer noch ziemlich geil. Und dann hat er gesagt, ja okay, wenn ihr euch jetzt schon wieder verdoppelt habt und irgendwie, dann scheinen meine Berater doch nicht so richtig zu sein, let's go, haben das gemacht, haben dann quasi eine gemeinsame Group gegründet und da, also der Deal ist quasi zu sagen, okay, Moore kriegt Zugriff auf die komplette Produktionsstruktur, also von der Entwicklung zur Produktion. Und dafür habe ich quasi bei ESN viel geholfen, ein Team aufzubauen und diesen Prozess umzustrukturieren, dass quasi das Team die Produkte bestimmt und so diese Learnings quasi mit rüberzubringen. Und dann hat sich ESN verdoppelt direkt nochmal in einem Jahr und Moore hat sich quasi auch direkt weiter verdoppelt. Und das war wirklich so 1+1=4, so vom Thema her. Und dadurch haben wir eben Zugriff auf eine sehr große Produktion bekommen, die wir auch jetzt ausweiten nochmal. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Quadratmeter das sind, ne? Aber es ist groß genug. Genau. Und dann jetzt aktuell ist halt echt fast einfach Strukturen hinterherziehen. Wir versuchen auch tatsächlich etwas weniger zu wachsen aktuell, weil sonst einfach es logistisch Probleme gibt. Weil wenn man sich irgendwie von, keine Ahnung, 2000 auf 4000 Bestellungen steigert, dann geht das alles nochmal schnell alles zu verdoppeln. Da ruft man irgendwie zwei Freunde an und Abfahrt. Aber halt von irgendwie 400.000 auf 800.000 Bestellungen zu verdoppeln, ist halt, puh. das glücklicherweise muss ich mich jetzt aktuell nicht mehr darum kümmern, quasi wie die Produktion oder Logistik strukturiert wird. Also dafür sind seit dem CVC-Eintritt jetzt andere Leute da.
Das war letzten Sommer, oder?
Genau.
Und dann kam Stefan Smaller von Westwing. Damals, glaube ich, schon war vorher klar, dass er bei Westwing aufhört. Kam, glaube ich, bei euch ja damit rein. Und er hat im OMR-Podcast gesagt, dass es verrückt ist, wie groß die Company ist für die Strukturen, die sie hatte, als er reingekommen ist.
Ja, es ist wirklich sehr verrückt. Also,
wo sind da gerade so eure großen Herausforderungen? Oder was hat er als erstes, nachdem er sowas wie Westwing auch mit aufgebaut hat, was war das Erste, was er in die Hand genommen hatte, wo er gesagt hat, so, das müssen wir jetzt hier mal anders machen?
Also ehrlicherweise muss man sagen, also Benny führt ESN und ich führe Moore und wir helfen uns halt so gegenseitig. Und weder ich noch er sind dafür gemacht, eine Company von der Größe zu führen. Also wir haben das alles gemacht. Wir saßen irgendwie montags 3 Stunden in Produktionscalls und dann noch in Logistik-Calls und mussten immer so hardcore aufpassen, dass wir nichts übersehen, damit diese ganzen Rädchen zusammenticken können. Und eigentlich macht uns aber halt nur Produkt und Team Spaß und das ganze andere macht halt, also muss man halt machen, aber macht keinen Spaß. Und das war auch so ein bisschen der Deal mit CVC zu sagen, okay, wir holen uns einen operativen CEO, der Stefan Smaller, und der soll dieses ganze Thema alle Parteien zusammenführen, übernehmen, irgendwie Reportings machen, COO und so weiter. Und wir haben, also der CVC-Prozess lief dann so ab, dass die quasi nach Signing haben sie mit uns schon Personen gescoutet, haben uns dann 2 Personen für den CEO vorgestellt und 2 Personen für den COO, weil das waren so die Positionen, wo wir wussten, okay, da müssen wir möglichst schnell raus, dass das andere Leute übernehmen. Dann hatten beide Kandidaten beim CEO Lust, aber wir hatten das Gefühl, dass Stefan Smaller ein bisschen besser passt. Hat sich auch bestätigt, klappt echt absurd gut, weil er halt auch selbst Unternehmer ist und halt nicht irgendwie einfach nur lange Berater gewesen ist. Und es klingt immer so, als ob ich Berater bäsche. Mein Vater war auch lange Berater. Haben wir noch den COO gescoutet. Da hat CVC auch echt einen perfekten Fit gefunden, weil dadurch, dass der ESN-Gründer aus einer türkischen Familie kommt, ist halt auch die Produktion quasi komplett türkisch. So, und wenn jetzt der deutsche Jochen da reinkommt oder der deutsche Christian, wird man nicht unbedingt ernst genommen, ne? Was ich auch verstehen kann, das ist halt einfach, ist halt so. Und dann haben wir Selim gefunden. Selim war, ich glaube, Vice President Logistics Unilever Europa oder so. Hat in, keine Ahnung, wo alles Fabriken quasi von null auf hochgezogen. Super motivierter Typ, kann halt auch Türkisch. Fängt jetzt für uns sogar an, Deutsch zu lernen. Das ist halt krass, ne? Wenn jemand irgendwie schon in einem jetzt nicht mehr 20-jährigen Alter sagt, ich lerne mal eine Sprache für einen neuen Job. Aber das waren so die beiden Hires, die wir dann durchgezogen haben und die jetzt auch wirklich viel schon bewirkt haben im letzten halben Jahr. Also ESN hatte super krasse Versandprobleme, weil die Strukturen überlastet waren. Die hatten teilweise 5, 6, 7 Wochen Lieferzeit, Pakete sind verschwunden, also ne, richtig krass. Und das hat Selim jetzt geschafft, alles zu stabilisieren. Normale Versandzeiten, IT-System geswitcht, neues Lager hochgezogen. Gab noch im Dezember gab es so einen Nahtodmoment, weil wir das alte System von ESN war auf Büroware. Also so ein Software-System, was wirklich, das ist für halt einen lokalen Laden quasi gedacht, ne? Irgendwie so 100 Bestellungen. Und das wurde halt einfach nie geändert und ist halt dann so, und das kam halt, also selbst die Leute, die das gecodet haben, haben gesagt, ey, wir haben keine Ahnung mehr, was wir machen sollen. Das ist und dann ist das irgendwie kurz vor Weihnachten oder so, haben wir gemerkt, okay, hier passiert gerade, also wir kommen nicht mehr an Bestellungen ran, irgendwie, die verschwinden plötzlich, alles geht den Bach runter. Dann haben wir gesagt, gut, wir haben jetzt zwischen Weihnachten und Silvester, um ein neues Lager und eine neue IT hochzuziehen, müssen alle mal ziemlich Gas geben, hat funktioniert. Also Lager steht, wird jetzt immer weiter hochgefahren und das war so eine Nahtoderfahrung, aber jetzt ist halt auch gut zu sagen, okay, wir haben diesen Cut gemacht und einfach mal Ende und machen und das klappt ja dann fast immer in solchen Momenten. Also wenn alle quasi an einen Tisch kommen und sagen, okay, da müssen wir jetzt durch, dann, wir haben das damals bei Moore auch ähnlich gemacht, wir waren auch auf so einem alten Shop-System und dann ist bei uns, ich hab mal an einem Sonntag, habe ich mal echt aus Wut so eine Rebgiswand bei mir eingetreten, weil ich war so frustriert, weil wir haben wirklich den Launch gestartet und zack, Seite down. Und dann ist es halt auch für die Kunden, also ich wusste schon, okay, ich kriege jetzt 10.000 Nachrichten von lauter frustrierten Kunden und ich kann sie voll verstehen, weil mich würde es auch total nerven, also unglaublich. Und wir hatten damals auch so, ich habe einfach gesagt, Leute, ab dem Zeitpunkt, wir haben jetzt 4 Wochen, dann müssen wir auf einem neuen System laufen. Egal, was wir machen, in 4 Wochen akzeptiere ich quasi nicht mehr, dass wir da noch sind. Gucken wir jetzt, was wir hinkriegen. Und dann haben wir auch geswitcht und das hat ruckelt dann irgendwie 2-3 Mal, aber hat funktioniert. Und das Gleiche müssen wir jetzt halt mit DSN machen.
Du hast jetzt schon ein paar Mal CVC angesprochen. Ich glaube mal, ein bisschen zur Erklärung für die ZuhörerInnen, ist der... Also von den Investoren, die es weltweit gibt, ich glaube in unserer Branche ist das wirklich Real Madrid, Bayern München, also wirklich absolute Champions League, einer der besten PEs weltweit, wirklich super renommiert, anerkannt. Da habt ihr letztes Jahr Anteile verkauft. Kannst du was zur Firmenbewertung sagen? Ist More Nutrition die Quality Group, wie das insgesamt halt ein Unicorn, also mehr als 1 Milliarde wert?
Ich weiß nicht, ob Stefan schon jemals was dazu gesagt hat, aber ich sage mal so, es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich.
Crazy. Und auch für dich war es life-changing?
Persönlich? Wir haben einen guten Deal bekommen, aber wir haben einen Deal bekommen, wo, also ich meine, das war auch irgendwo klar. Die wollten natürlich, dass wir weiter sehr stark an Bord sind und die haben uns gleichzeitig auch einen Deal gegeben, wo Benny und ich was Geld bekommen haben, aber wir mehr Anteile haben als vorher. Also wir sind quasi noch mehr Skin in the Game und haben halt gleichzeitig, aber und das ist wirklich sehr angenehm, so eine finanzielle Sicherheit, dass man halt nicht davon abhängig ist, ob wir in den nächsten 4 Jahren Dividenden ausschütten oder nicht. Ja, also so, das macht einen halt noch kompromissloser in Entscheidungen, also kurzfristig, weil klar, langfristig muss man eine erfolgreiche Firma bauen, die auch Gewinn macht und ne, ist ja logisch, ist ein Finanzinvestor, aber wir hatten zum Beispiel jetzt was mit einer Osterbox, wo ich einfach gemerkt habe, okay, der Preispunkt passt für Kunden nicht, weil quasi viel Kosten bei uns entstehen für Packaging und so weiter, von Box und Handpacken und ne? Und da passt einfach das Verhältnis nicht mehr, weil habe ich so in WhatsApp-Gruppen mitgelesen, habe gesagt, okay Leute, war die letzte Osterbox, gibt's aber dafür für 20 Euro Rabatt, macht für uns finanziell gar keinen Sinn, aber viel Spaß. Fand die Community natürlich geil und ist jetzt kurzfristig, also ist eine langfristig schlaue Entscheidung für Community, kurzfristig finanziell doof, aber ist jetzt halt sehr angenehm, dass wir halt von sowas ziemlich befreit sind. Genau, und das war der Deal quasi für Benny und mich. Und CVC ist dann größtenteils eben bei den Anteilen oder über die Anteile der anderen Gesellschafter eingestiegen, weil wir hatten uns relativ schnell immer verwässert, um einfach mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten. Also auch damals, als wir mit dem Gründer von ESN den Deal verhandelt hatten, wir hätten wahrscheinlich irgendwie 10% mehr raushandeln können und irgendwie Hardball spielen und so. Aber wir wussten einfach, das ist die richtige Entscheidung und das muss so passieren. Egal, machen wir einfach Abfahrt. Und machen das Ding halt einfach groß. Und ja, so kam CVC rein. Muss auch sagen, das waren die, wir haben nach dem ersten Gespräch, haben Benny und ich schon gesagt, ey, wenn die uns ein Angebot machen, sagen wir sofort ja. Weil wir haben ja diese, fast alle, glaube ich, bis auf BlackRock kennengelernt. Irgendwie KKR, Carlyle und so. Waren auch richtig gute Leute dabei. Also zum Beispiel KKR, Carlyle hat uns das Team auch richtig gut gefallen. Lustigerweise, die Laura von KKR hat mit unseren Produkten nach ihrer Schwangerschaft abgenommen, weil eine Freundin ihr das empfohlen hat. Und irgendwie der Simon von Carlyle und Friedel, die waren schon irgendwie 15 Jahre ESN-Kunde. Also man sagt, okay, das hat dann halt einfach einen Vorteil, dass die Produkte sich schon so ein bisschen verteilt haben, weil die natürlich dann auch Feuer und Flamme waren. Aber damals war dann der Ukraine-Krieg, hat glaube ich gerade angefangen, irgendwie März oder so war das. Und dann sind die natürlich in den USA alle so ein bisschen durchgedreht. Also uns wurde das so erklärt, dass quasi dann in den Investmentkomitees in den USA der Vibe ist so, oh, Europa ist im Krieg. Also so, ja. Deutschland, ja. Ukraine ist ja so eine gewisse Distanz und so. Ich meine, sie haben ja auch nicht Unrecht damit, dass die Makroökonomie schwieriger wurde dadurch in Deutschland. Aber deswegen hatten die halt gar keine Chance, das durch ihr IC zu kriegen. Also KKR wollte ein Angebot abgeben, haben aber so nicht durchgekommen. Carlyle genauso. Und das hat die richtig geärgert. Dann CVC hat es eben durch ihr IC gekämpft, war auch keine einfache Sache, haben sie uns auch mehrfach gesagt, weil irgendwie, ne, wenn dann, keine Ahnung, ein 60-jähriger Finanzdude sitzt in einem Investmentkomitee, der guckt sich halt Supplements an und sagt so, ja, vielleicht ist dieses Zuckersparen auch einfach nur eine Phase. Ja. Und so Influencer und so, vielleicht gibt es sie auch in 2 Jahren nicht mehr. Ja. Und aber die haben wohl bei CVC sehr viel Autonomie in solchen Entscheidungen und das Team war sich halt sehr sicher, weil die halt, die nutzen die Produkte selbst, die wollten Gas geben, die sind alle sportlich, ne, die finden Social Media geil und die haben sich dann eben durchgesetzt, haben uns im Endeffekt einen Deal vorgeschlagen und wir wussten sofort, okay, let's go, das machen wir. Und dann haben wir es gemacht. Und dann sind die quasi eingestiegen und kann auch sagen, bis heute eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit. Auch weil wir, weil die Firma ja auch in gewisser Weise abhängig von uns ist und die könnten juristisch ja nahezu alles entscheiden. Aber faktisch gesehen, wenn sie quasi so entscheiden, dass wir morgen keinen Bock mehr haben, ist die Firma tot. Also ne, wenn ich mich morgen hinstelle und sage, hey, keine Ahnung, CVC würde sich jetzt entscheiden, wir tauschen die Aromen im Sirup durch schlechtere Aromen raus, weil es uns irgendwie 10 Cent mehr Gewinn bringt oder so. Ne, dann könnte ich halt morgen mich hinstellen und sagen, hey, das, was jetzt bei den Sirups passiert, ist ziemlich doof, das macht CVC gerade, kauf die mal nicht, dann werden die schon sehen, dass das so nicht funktioniert. Da würde ich auch machen. Deswegen ist das so eine ganz angenehme Konstellation, quasi trotz Finanzinvestor relativ unabhängig zu sein oder relativ autonom agieren zu können. Und ehrlicherweise, die Jungs sind auch so, dass sie das nicht machen würden, weil die verstehen, wie Brand funktioniert. Also die sind schlau genug, nicht quasi auf Kurzfristigkeit zu optimieren.
Wie haben sich eure Pläne geändert, dadurch, dass CVC jetzt mit reingekommen ist? Du hast gerade gesagt, an sich ist es ein Finanzinvestor. Ihr habt aber jedes Jahr verdoppelt. Wie viel ist im deutschen Markt noch möglich? Oder habt ihr gesagt, okay, wir holen jetzt auch einen Finanzinvestor rein, um auf internationale Märkte zu gehen, um in den Handel zu gehen? Ich glaube, da seid ihr noch gar nicht. Oder ihr seid bisher komplett D2C mehr
also oder weniger? Also wir sind, ich glaube, also viel, sehr viel D2C, absoluter Großteil. Wir haben teilweise sogar den Handel abgeschaltet, weil wir nicht hinterher kamen. Wir haben aber Anfragen von, ich sage jetzt mal, den größten Supermarktketten für eine Zentrallistung. So, also ehrlicherweise müssen wir aber da aktuell noch ein bisschen Ruhe geben, damit wir es dann noch gut machen können, weil das wurde die letzten 1,5 Jahre eher schlecht als recht gemacht und das ist dann halt auch, also von der Abwicklung her einfach nicht gut. CVC, also es ist für uns schon interessant, international zu gehen, weil das ist für mich ja auch alles irgendwo so ein bisschen so ein Spiel. Und ne, wenn wir schon in Deutschland jetzt, das klingt so doof, aber quasi zahlenmäßig die Besten sind, ist halt irgendwie so das nächste Level, okay, sind wir gut genug, um das auch international hinzukriegen? Können wir die Probleme lösen? Können wir die Social-Media-Landschaft dort genauso beeinflussen wie in Deutschland? Weil man merkt das zum Beispiel sehr krass, wir gehen jetzt gerade so ein bisschen nach Holland und das fühlt sich halt an wie Instagram bei uns vor 8 Jahren. Also so super oberflächlich, du hast irgendwie einen Bodybuilder, der einfach nur breit ist, der sagt, nimm das, weil ich das nehme. Und damit haben wir sehr viel aufgeräumt und sehr viel auch Kritik geübt und vieles da verändert. Das wird sich heute in Deutschland echt fast niemand mehr trauen. Mhm. Und das ist halt echt eine interessante Frage zu sagen, okay, kriegen wir das auch im Ausland hin? Kriegen wir es hin, quasi Holland mitzuprägen und dann halt irgendwie andere Länder? Also das ist schon das Ziel. Gleichzeitig glaube ich, dass in Deutschland, selbst wenn wir einfach nichts machen würden, sondern einfach nur genauso weitermachen, dadurch, dass ja eigentlich jeder in der jungen Generation fängt mit Sport an. Also früher war es ja noch so, manche machen vielleicht mal Training und jetzt ist ja vollkommen Mainstream, samstagabends nicht feiern zu gehen, sondern mit 3 Freunden ins Gym zu gehen, danach zu kochen und irgendwie spazieren zu gehen. Das ist ja Mainstream mittlerweile in der Jugend, was ja sehr, sehr geil ist. Und gleichzeitig jemand, der jetzt irgendwie mit 18 anfängt mit Training, der wird mit 25 oder 30 nicht aufhören. Der wird vielleicht mal irgendwie weniger trainieren, wenn er Kinder kriegt und so, aber der wird jetzt nicht anfangen und sagen, oh, jetzt esse ich plötzlich wieder 100 Tonnen Zucker, so wenn ich es nicht muss. Und deswegen glaube ich, dass selbst in Deutschland, wenn wir einfach nur weitermachen und einfach nur die Generationen quasi sich ausspielen lassen und guten Content machen, gute Produkte, dass wir damit sogar jegliches Finanzinvestorziel erreichen könnten.
Wie krass ist das Wachstum jetzt vielleicht auch gerade vor allem in Deutschland von deiner Personal Brand abhängig?
Es geht, also tatsächlich für Wachstum gar nicht so sehr. Ich finde es natürlich super interessant, persönliche Connections zu knüpfen. Also jetzt zum Beispiel in Rezo habe ich halt schon seit Jahren sehr, sehr hart gefeiert. Und dann natürlich irgendwie über die Produkte mit ihm befreundet zu werden und so ist dann schon cool. Und natürlich ist es dann auch so, dass wenn er die Produkte feiert und wir befreundet sind, er halt auch eher mal irgendwie mehr macht als ne, vereinbart und so. Das ist ganz klar. Also ich glaube, in so einem Aspekt ist das halt wichtig. Oder kennt ihr Dave zum Beispiel?
Ja.
Der YouTuber?
Ja.
Genau, der hat, ich habe den mal vor anderthalb Jahren geschrieben, weil der hatte so ein, der wollte so ein Format starten und hat nach Geldgebern gesucht. Und ich habe gesagt, ey, ich habe hier eine Firma, ich finde dich cool, können wir was machen? Nie eine Antwort bekommen. Und jetzt vor irgendwie 4 Wochen oder so hat er mich angeschrieben und gesagt, ey, ich habe gar nicht gecheckt, wer du bist bei der Nachricht, aber jetzt hier, ne, lass mal machen. Und dann waren wir trainieren. Und er hat einfach mich am Abend, hat er mich angeschrieben und gesagt, ey, ich würde das jetzt sofort in einen Vlog einbauen. Kannst du mir einfach schnell einen Code erstellen? So, und dann hat halt einer der größten YouTuber Deutschlands Werbung gemacht, ohne irgendwie was dafür zu kriegen. Wir haben auch gar nicht über eine Kooperation geredet oder so. Er hat einfach gesagt, ey, ich finde die Produkte geil, ich zeig das, fertig. So, und das natürlich, also A, super cool für, also von ihm als Person. Und B, würde es aber auch natürlich nicht passieren, wenn ich ihn jetzt nicht getroffen hätte. Ja. Ne? Weil das ja dann auch, also es müssen ja beide Sachen stimmen, irgendwie Produkte und Persönlichkeit. Ich glaube, für sowas ist es halt wichtig, dass ich mich mit anderen Leuten connecte. So macht auch einfach echt so viel Spaß, muss man sagen. Ihm folge ich ja auch schon super lange.
Ja. Ja, worauf ich abzielen wollte, war nämlich, weil ich glaube zum Beispiel, dass eure Marke super stark auch von dir abhängig ist oder dass man euch zumindest sehr stark, man sieht Moore und man sieht dich und es ist quasi ein Bild. Weil mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, heute Morgen, wir sind hierher gelaufen und hatten jemanden am Telefon und dann, ja, wir haben einen Podcast, ah, mit wem? Und dann habe ich nur gesagt, Christian Wolf. Und dann war es so, ah, der, der die ganzen Videos macht und der alle mal wirklich zurechtweist und so, das ist der, oder? Also, und das ist, glaube ich, das hilft der Marke unglaublich und gibt der Marke, glaube ich, auch einen krassen Trust. Gerade zum Beispiel auch die ganze Kokosblütenzucker-Geschichte, dass du da auch immer wieder drauf eingegangen bist und gesagt hast so, ja, aber guck mal, du redest dich weiterhin einfach nur raus.
Ich kann auch leider nicht anders, ne?
Also ja, es ist ja auch super gut. Und worauf ich aber hinaus will, wenn wir jetzt über Internationalisierung sprechen, wie funktioniert Internationalisierung ohne dich als Brand? Oder sagst du, okay, nee, ich habe auch richtig Bock auf die einzelnen Märkte und da auch mit meiner Brand reinzugehen?
Nee, also ich werde keine holländischen Videos machen, das kriege ich nicht hin. Also und ich finde, englischer, internationaler Content fühlt sich immer nur so ein bisschen halbgar an. Also ja. Das Problem, was wir versuchen zu lösen, ist schon, Leute zu finden, die diese Galionsfigur sein können. Also die halt einfach auch, wir suchen halt sehr nach Persönlichkeitstypen, die uns matchen und die auch bereit sind zu sagen, hey, kauft euch bitte keine BCAAs, das ist einfach Schrott. Wenn ihr wollt, nutzt einfach irgendwelche Proteinquellen, die ansatzweise gute Qualität haben. Jetzt mal so als Beispiel für ein Produkt, was im Ausland noch verkauft wird, in Deutschland durch uns eigentlich schon tot ist. Mhm. Und wir suchen da genau nach solchen Leuten, um zu sagen, okay, wer hätte diesen Drive, um das zu machen, und versuchen die dann halt zu coachen. Und das wird so die Strategie sein. Ob es funktioniert, who knows, werden wir sehen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir also auf einem lang genugen Horizont das irgendwie gelöst kriegen. Ja. Du wirst irgendwie 5 Leute finden und vielleicht eine Person ist dann wirklich was am Ende. Und du brauchst aber halt auch nur die eine, die quasi die Galionsfigur ist, sodass sich dann andere auch trauen zu sagen, okay, dann kann ich sowas ja auch sagen. Dann rollt das so langsam.
Ja. Würdest du sagen, dass jede D2C-Company aktuell so jemand braucht wie dich?
Ein Gesicht?
Ein Gesicht. Bei uns bin ich ja irgendwie und auch da wirklich gar nicht eingebildet oder arrogant zu sein. Aber ich glaube, sowohl Snox als auch Moore sind eine der D2C-Companies in den letzten Jahren, die mit am stärksten gewachsen sind. Glaubst du, jede D2C-Company braucht ein Gesicht?
Jede nicht. Ich fand das sehr interessant. Ich habe mich letztens mit Lolo von LFDY getroffen und da finde ich es zum Beispiel sehr, sehr gut, dass er so diese mysteriöse Person im Hintergrund ist, ne? So diesen
Vibe irgendwie.
Genau, so. Weil es ist ja auch eine Streetwear-Marke, die irgendwie cool sein soll und dann macht das irgendwie Sinn und gleichzeitig, man vor allen Dingen bei Kleidung, wenn man die trägt, repräsentiert man ja sehr stark etwas. Und wenn jetzt quasi die Kleidungsmarke immer direkt ein Auswuchs der Persönlichkeit ist, wollen das vielleicht einfach manche Leute nicht, weil sie nicht ihr eigenes Ding reininterpretieren können. Also ich glaube, so Kleidung ist so ein besonderer Bereich, wo es funktionieren kann, aber auch je nach Marke halt einfach gar nicht. Aber vor allen Dingen für so Produkte, die man, ich sag jetzt mal, verstehen muss. Also wo man irgendwie sagt, hey, wir haben ein Produkt, weil XY und das hier sind die Fakten darüber und du musst ja immer irgendwo vertrauen. Also, ne, so. Und ich glaube, bei mir ist da halt der Vorteil, dass die Leute wissen, hey, ich greife so viele Leute an, wenn ich Quatsch über meine Produkte erzählen würde, würde jeder mich dafür angreifen. So, also das ist vielleicht gar nicht so sehr, was passiert, sondern was nicht passiert. Es gibt halt niemanden, der ernsthaft behaupten kann, so, also man kann sagen, ja, ich finde die Art unsympathisch, wenn er andere kritisiert. Das ist ein vollkommen valider Standpunkt, kann man haben. Es gibt aber halt niemanden, der sagt, hey, die Produkte sind kacke. Und ich glaube, in so einem Umfeld hilft das dann schon, dass man das gut kommunizieren kann und ein Gesicht hat.
Bist du der bestbezahlte Influencer Deutschlands?
Boah, nee, das glaube ich auf keinen Fall.
Glaubst du nicht? Du hast.
Also kommt drauf an, was man sieht, ne? Wenn man irgendwie so diese. Also ich rechne jetzt bei mir nicht irgendwie Firmenwert oder sowas mit ein, weil das ist so. Ist halt nicht wirklich greifbar. Wir haben bei uns intern Beraterverträge, von denen wir bezahlt werden. Da verdienen wir deutlich weniger als unser Team quasi um uns rum, also als CEO, CEO und so weiter, weil wir ja auch. Also weil wir es halt auch nicht machen. Also ja. Ich bin ja kein CEO, also muss ich auch nicht so bezahlt werden. Von den Zahlen, die ich so aus anderen Bereichen kenne, zum Beispiel irgendwie so Kosmetik oder so, das ist, also ich glaube, Kosmetik ist so der Bereich, wo es richtig abgeht.
Aber du, vielleicht wenn wir doch nochmal sagen, okay, Firmenwert muss man ja irgendwie mit reinnehmen, weil du bist Berater, okay, du kriegst Gehalt, aber eigentlich baust du ja was auf. Hast du noch zweistelligen Prozentbereich?
Ja, also kann man ja auch einsehen.
Wie viel hast du noch?
Roundabout 20%.
20%, du konntest nicht sagen, ob es eine Milliarde wert gewesen ist oder nicht. Aber sagen wir mal, einfach halber, wir machen eine Milliarde, du hast noch 20%, 200 Millionen. Irgendwie Net Worth, wenn man das so, wie die alle immer rechnen. Da würde ich schon sagen, bist du mit der vermögendste deutsche Influencer.
Das kann ich super schwer einschätzen. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Justin oder so nehme, der hat ja zum Beispiel Peso und Orodion. Übrigens auch ein geiles Parfum, finde ich, muss man ja auch dann sagen, wenn es so ist. Dadurch, dass der zum Beispiel 100% davon hat, glaube ich, kann sowas halt schon sehr schnell in eine Richtung gehen, wo du bei höheren Summen bist, ne? Einfach durch die Verwässerung. Ich glaube, was stimmt, ist, dass wir eine der größten Companies so in dem Bereich gemacht haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig. Am Ende muss ich aber auch ehrlich sagen, denke ich da jetzt nicht so krass drüber nach, weil ich habe durch den CVC-Deal ein bisschen Geld bekommen, habe das in ETFs gepackt und gesagt, okay, haben wir das mal irgendwie so ausgerechnet und habe gesagt, okay, selbst wenn jetzt irgendwie alles schief laufen würde, könnte ich irgendwie eine Familie gut ernähren, könnte auch irgendwie in Urlaub fahren und so weiter. Und okay, das gibt mir einfach Ruhe, ehrlicherweise. Und das war auch so das, was wir den CVC-Jungs gesagt haben, hey, wir müssen jetzt nicht irgendwie was Absurdes haben, aber ich würde gern Ruhe haben. Ja, und das ist so, also das ist das, was ich quasi werte. Alles andere ist für mich so, ne, je nach, also diese Firmenbewertung ist ja immer so die Frage, okay, erkennt der andere auch den Wert? Es kann ja sein, dass es jemanden gibt, der strategisch super viel Sinn darin ergibt und bereit ist, ein fünfmal besseres Angebot zu geben. Kann aber sein, dass es halt nicht so ist.
Voll. Was ist das Endgame? Glaubst du, ihr macht eher in Richtung IPO? Also in der Größenordnung, glaube ich, muss man klar sagen, entweder IPO oder ein Late-Stage-Investor, nochmal ein größerer PE als CVC gibt es kaum. Vielleicht dann nochmal an einen anderen PE übergeben, KKR oder sowas. Wobei das, glaube ich, in der Größenordnung zum Verständnis irgendwie eine Milliarde Firmenbewertung. PE will pauschal 3x machen, also sein Geld verdreifachen. Also müsste die Firma irgendwie 3 Milliarden wert sein. In Europa 3 Milliarden, dann wird schon langsam sehr dünn, wer da überhaupt noch irgendwie rein kann, gerade im aktuellen Marktumfeld. Ist es deswegen auf jeden Fall ein IPO, weil auch strategischer Investor im Food-Bereich jemand in der Größenordnung?
Also für mich ist ganz klar, das kann ich gerne öffentlich sagen, Nestlé ist ausgeschlossen. da müsste man schon quasi wirklich rhetorisch über meine Leiche gehen. Ansonsten, also ich kann jetzt intern nicht wirklich die Strategie bestimmen, weil das nicht ich mache. Also das überlasse ich ehrlicherweise Stefan und CVC, auch wenn wir natürlich um unseren Input gefragt werden. Aber ich sag mal so, aus persönlicher Sicht fände ich ein IPO am sexiesten. Einfach damit man dieses Spiel auch mal mitgenommen hat und quasi lernt, was man in dem Prozess so lernt. Und auch weil diese Autonomie natürlich sehr krass ist. Also wenn ich mich zum Beispiel entscheide, in einem IPO wenig abzugeben, bin ich plötzlich einer der größten Gesellschafter. Logischerweise. So, und das finde ich schon irgendwie sexy zu sagen, okay, ich kann mich quasi rückwärts entwickeln. Im Wachstum der Firma habe ich ja sehr viel abgegeben, um quasi mehr Leute reinzukriegen, die gut sind. Und mich dann quasi rückwärts entwickeln zu, okay, ich bin mehr drin. Oder ich kann quasi auch juristisch viel sagen und muss mich nicht darauf verlassen, dass quasi der juristisch viel sagen kann, meinen Wert erkennt.
Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, was hast du denn am meisten aus dem Investorenprozess gelernt? Weil du gerade gesagt hast, IPO fändest du alleine deswegen schon interessant.
Was ich extrem spannend fand, war zu merken, wie gut, also wie unterschiedlich die Teams auch sind. Ne? Also wir hatten zum Beispiel auch Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das waren alle sympathische Menschen, aber die haben uns dann erzählt im zweiten Gespräch so, ja, wir haben jetzt mal eure Produktion angeschaut und wenn du die Maschine irgendwie um 2 Meter nach links setzt, dann hast du einen Effizienzgewinn von irgendwie 1,5%, weil, und das ist alles richtig und das wird stimmen, aber das ist nicht das, was die Company sexy macht. Und bei CVC war das so, die kamen rein, erstes Meeting, mega interessant, Fragen gestellt und so weiter. Zweites Meeting haben die uns schon quasi skizziert, wie sie die Firma verstehen und wir so, ja, da setzen wir überall einen Haken drunter. Und im dritten Meeting kamen die schon mit so Produktanalyse und übrigens, wir haben hier Taste-Tests gemacht bei Kunden und wir haben alle eure Produkte vertestet lassen, das sind die Ergebnisse, hier habt ihr euch das mal beim Team angeschaut, hier gibt es Überlappungen, hier gibt es keine Überlappungen, ne, was, so, also die haben halt einfach die Company sehr krass verstanden. Und ich glaube, darüber haben wir in dem Prozess viel gelernt, wie man an sowas rangeht, wie man so eine Company versteht, was so die Hebel sind, wie wichtig auch einfach viel mehr Daten sind, also weil wir haben jetzt viele Leute bekommen, die einfach nur Daten auswerten und uns geben, um unser Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, besser zu machen. Und das ist halt schon interessant, weil du kriegst dann irgendwelche Geschmäcker, wo du vielleicht das Gefühl hattest, okay, das ist gar nicht so ein beliebter Geschmack und dann schaust du dir aber irgendwie, die haben dann Kundenfeedbacks und so weiter eingeholt, statistisch aufbereitet und so, ja, okay, krass, das ist irgendwie einer der beliebtesten Geschmäcker. Also ne, manchmal liegt dann auch das Gefühl trotzdem falsch, obwohl man so viel auf Social Media ist, weil einfach man halt persönlich den Geschmack vielleicht nicht so feiert. Das war definitiv auch so ein Punkt. Und ansonsten, ich glaube, was allen extrem gut getan hat, ist, dass wir einfach super, super offen und ehrlich waren. Also wir haben zum CVC von Anfang gesagt, ey, wir sind im Produkt krass, wir sind auf Social Media krass. In allem anderen sind wir echt halbgare Amateure. Also, ne, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, boah, hier, also ne, keine Ahnung, Logistik läuft absurd gut und IT-System und alles ist quasi super und ihr müsst euch, sondern die wussten, das wird Arbeit. Und die wussten auch, das hat Risiko. Aber ich glaube, diese Offenheit hat denen halt auch die Sicherheit gegeben zu sagen, okay, wir vertrauen den Jungs, dass wenn die sagen, die haben da Bock drauf, dass sie da wirklich Bock drauf haben und dass ne, die Bereiche quasi alle lösbar sind. Und das war, glaube ich, so für das CVC-Verhältnis sehr wichtig.
Ich habe letztens eine These rausgehauen, wo ich gesagt habe, ich glaube, in Deutschland, in Europa wird jetzt die nächste Generation von D2C, E-Commerce werden alle solche, in Anführungszeichen, krassen Influencer-Brands sein. Man sieht es irgendwie in den USA, Logan Paul mit Prime, Mr. Beast mit seiner Schokolade, Mr. Beast Burger. Ich finde, du bist ja das perfekte Beispiel in Deutschland, wie man das wirklich auf Scale groß machen kann. Nicht mal eine Modemarke und Merch draus machen, sondern wirklich auf Scale.
Der nächste Eistee.
Ja, der nächste Eistee. Auf Scale nachhaltig eine Firma aufbauen. Du hast auch schon Justin angesprochen, der das ja auch als einer der ganz, ganz wenigen nachhaltig geschafft hat, wirklich aufzubauen. Wie ist dein Standpunkt? Glaubst du auch, dass es extrem schwer wird, wenn man kein Gesicht, keine Community, irgendwas im Hintergrund hat, jetzt nochmal D2C zu gründen, super schwer ist, Aufmerksamkeit zu generieren? Wie sind deine Gedanken dazu?
Also du siehst ja jetzt schon, dass die, ich sage jetzt mal, großen Firmen einfach absurde Beträge zahlen, weil sie Social Media nicht verstehen. Also was Influencer teilweise in den Hintern geblasen kriegen, einfach nur weil irgendwie irgendein Lebensmittelhersteller im Supermarkt Marketingbudget hat und sagt, hey, wir kaufen mal irgendwie Leute und fertig. Das ist ja schon krass und das ist ja einfach ein Preis, den sie zahlen. Aktuell ist ja der Status in Deutschland bei den meisten ehrlicherweise leider so oder sehr oft so, dass du quasi das gleiche Produkt als White Label einfach mit deinem Gesicht oder mit deinem Namen drauf machst. Irgendwie, ne? Der fünfte Eistee und irgendwie das, ja, solche Sachen. Das finde ich super, super unsexy und auch wird nichts langfristig bringen. Ich glaube, was halt echt so dieser nächste Schritt ist, ist zu sagen, okay, du hast Leute, die absolute Autoritäten in ihrem Bereich sind. Also Justin ist ja eine Mode-Autorität und ich würde mal irgendwie sagen, okay, ich habe beim Thema Zucker und Ernährung und so auch was zu sagen. Und dass halt diese Leute dann quasi Auswüchse gründen und das dann so einen sehr hohen Impact haben. Also da glaube ich schon definitiv dran. Ich würde sagen, das nimmt ja auch jetzt von Jahr zu Jahr zu.
Welche anderen siehst du da noch? Vielleicht, wo du glaubst, ey, das wird durch die Decke gehen. Oder wenn dieser Influencer so ein Produkt machen würde, weil er so eine Autorität hat, hast du da irgendwas, wo du sagst, ey, ich glaube, die Person hat so Potenzial, irgendwas Krasses zu machen?
Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Weil ich folge jetzt gar nicht so vielen Leuten quasi außerhalb aus dem Bereich. Ich glaube zum Beispiel Dave hat sehr viel Potenzial, so wie der Junge tickt und wie man sich mit ihm unterhält und wie der seine Video reinmacht und so. Ich glaube, der wird ein oder zwei erfolgreiche Firmen gründen, irgendwie. So, weißt zwar noch nicht was, aber bei dem wird, glaube ich, irgendwie sowas passieren, weil er einfach ein smarter Dude ist. Ansonsten bin ich jetzt ehrlicherweise nicht in so vielen Bereichen drin, weil ich einfach selbst meine Zeit total anders verwende. Also ich verbringe meine meiste Zeit aktuell damit, das letzte Dreivierteljahr, so mir dieses Thema Medizin 3.0 anzuschauen. Also quasi zu sagen, okay, was ist, wenn wir, die aktuelle Lebenskurve ist ja so, ich versuche das mal zu umschreiben, damit man das auch hören kann. Du hast ja quasi eine Lebenskurve, die so Richtung 60, 70 geht, dann nimmt deine Lebensqualität enorm ab, stark nach unten, aber dein Leben wird noch verlängert. Also du hast...
Es nimmt ab, weil wegen der Gesundheit.
Genau, also deine Lebensqualität, du wirst irgendwie schwach, du hast einen ersten Herzinfarkt, du bist irgendwie vielleicht halbseitig gelähmt, keine Ahnung, solche Sachen alles. Ja. Und du kriegst Krebs, ne? Wie auch immer. Und dann ist die Medizin, die aktuelle Medizin, sehr, sehr gut, diesen Krankheitszustand noch zu verlängern. Also ist jetzt auch nicht böse gemeint, ist ja gut, also ne? Wenn jemand halt dann nicht stirbt. Und es kommt halt niemand auf die Idee oder wenige Leute auf die Idee in Deutschland noch, halt mit 25 anzufangen und zu sagen, okay, was können wir alles optimieren, damit die größten statistischen Probleme nicht auftreten.
Kommen also dann bald irgendwie auch Medikamente, keine Ahnung von mehr?
Nee, also Medikamente halte ich mich komplett raus. Dafür hat doch, glaube ich, die Pharmabranche zu viele Probleme, als dass man sich damit assoziieren wird. Und ich glaube, es ist in dem Bereich auch viel besser, wenn ich einfach unabhängig sagen kann, hey, dieses Medikament finde ich cool und dieses finde ich vielleicht nicht so ganz so cool, ne? Dass man da einfach komplett unabhängig ist. Was wir tatsächlich machen, ich versuche das Ganze über die nächsten Jahre so ein bisschen zu systematisieren, dass man greifbar macht, wie der Unterschied ist zwischen biologischem und chronologischem Alter. Also, weil du hast ja Leute, die sind halt mit 50 so wie andere mit 40 und die Zeit auf der Erde ist ja eigentlich ein irrelevanter Parameter. Also hat ja eigentlich nichts über die Biologie zu sagen. Und dass du halt diese Themen so ein bisschen zugänglicher machst. Ich rede darüber auch viel in meiner Instagram-Story. Ich habe zum Beispiel du kannst über Blut, kannst du deinen Genotyp analysieren für ein Gen, was dein Alzheimer-Risiko sehr stark beeinflusst. Und du kannst quasi sehen, je nachdem wie dein Genotyp ist, ob du halt ein erhöhtes, niedrigeres oder halt ein normales Alzheimer-Risiko hast. Und ich finde sowas sehr, sehr geil, auch wenn viele Leute sagen, oh mein Gott, will ich das eigentlich wissen? aber also du kannst ja Sachen gegen Alzheimer machen. Es gibt zwar keine guten Medikamente, aber wir wissen, dass wenn du zum Beispiel Sport machst, wenn du dich gut ernährst, wenn du noch stärker auf Blutfette achtest und halt früh anfängst, wenn du koordinative Sportarten machst, also irgendwie Klettern, solche Sachen, die dich halt auch sehr stark belasten und dich halt geistig die ganze Zeit belastest, dann kannst du das sehr stark herauszögern und vielleicht von einem hohen Risiko auf ein normales Risiko gehen oder vielleicht sogar auf ein niedriges. Und sowas finde ich halt todesinteressant.
Aber eigentlich, dass du einen ähnlichen Ansatz hast damit wie bei Moore ganz am Anfang, dass du erstmal darauf aufmerksam machen möchtest, aufgrund von deiner Reichweite, oder?
Ja, also ich liebe es dann einfach über solche Themen. Wenn ich bei so einem Thema sowas lerne, denke ich so, Alter, das müssten doch eigentlich alle wissen. Das ist so dieses so, und mich regt das seit Jahren wirklich auf. Das ist jetzt ein falscher Satz, der soll nicht doof klingen, weil es gibt auch viele tolle Ärzte, aber wie viele uninformierte Ärzte auch es in Themengebieten gibt. Also ich habe das ja selbst an meiner Story gemerkt, ich habe mit 20 oder so wurde mir gesagt, ich sei unfruchtbar. Einer der führenden Urologen in Europa meinte zu meiner Mutter, O-Ton, hey, ihr Sohn wird ein geiles Sexleben haben, weil er quasi dann irgendwann Testosteron kriegt, aber keine Kinder kriegen. Das war der O-Ton zu meiner Mutter. Und ich habe ihm dann so Behandlungsvorschläge gegeben von Dingen, wo ich glaube, dass die funktionieren. Also im Endeffekt mit Hormonanalogen zu arbeiten, wie man auch bei schwangeren Frauen arbeitet. Also quasi, oder Frauen, die schwanger werden wollen. Und quasi das Off-Label für mich auch zu versuchen. Hat er gesagt, nee, wird alles nichts bringen, kann so nicht funktionieren. Hat für mich keinen Sinn ergeben, weil es gab die Daten dazu, dass das funktionieren kann. Und in den USA wird es zum Beispiel so gemacht. Und dann habe ich mich halt am Ende mit einer Ärztin durchgesetzt, die mir das verschrieben hat. Und irgendwie 10 Wochen später war ich halt fertil und habe eingefroren. Und genau das gleiche Protokoll hat jetzt auch wieder funktioniert. Und dieser Gedanke zu wissen, okay, hätte ich jetzt nicht das Glück gehabt, mich schon vorher grundlegend mit Ernährung und Medizin und so auszukennen, um quasi dann die richtigen Leute zu kennen, um diese Informationen zu kriegen, die zu verarbeiten und zu wissen, ich will das doch jetzt auch haben und verschreibe mir das Medikament und dann einen Arzt zu haben, der mir das auch verschreibt, weil ich kann das mir nicht selbst kaufen. So, hätte ich all diese Faktoren nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich in meinem Leben nie Kinder kriegen können. Und das ist halt so krasser Gedankengang, irgendwie, ey, die Leute müssen Gesundheitsinformationen sich selbst auch aneignen.
Was für dich das Endgame? Wo willst du in 5 Jahren stehen? IPO in Frankfurt, die Glocke läuten, More Nutrition ist an der Börse. Weiterhin als Berater aufklärend dabei sein? Oder wie stellst du es dir vor?
Also ich glaube, dieses Thema Produktentwicklung bei Moore werde ich schwer jemals aufgeben können, weil es zu sehr meine eigenen Probleme löst. Also ich hatte ein super gestörtes Essverhalten, also ich war ein dickes Kind, habe dann versucht, mich runterzuhungern, habe nur noch Kaugummis gegessen, bin in einer Magersucht gelandet, habe das aber nicht lange durchgehalten, die Magersucht, sondern bin dann ins Binge-Eating gekommen, also so Fressattacken. Die hatte ich auch sehr krass in Mannheim. Also ich bin morgens, ich habe ja im S2 gewohnt und ich bin wirklich teilweise morgens um 7 Uhr zu dem Lidl dahin, der so einen Bäcker auch noch mit dabei hat, und auf der anderen Straßenseite ist ja auch nochmal ein Bäcker. Gegenüber.
Ich habe da genau neben dran gewohnt.
Ich habe für 50, 60 Euro Lebensmittel eingekauft morgens. Nur Schrott, also nur Süßigkeiten, Knusperteilchen und so weiter. Habe die halt dann gebinged, also komplett irgendwie 15.000 Kalorien zum Frühstück, bis ich nicht mehr konnte. Habe mich dann schlafen gelegt, weil ich logischerweise müde wurde. Habe dann irgendwie 2 Stunden später aufgewacht mit einem sehr hohen Maß an Selbsthass. Habe dann aber wieder weitergemacht, um quasi wieder dieses Gefühl zu übertönen mit Essen. Und dann habe ich irgendwie Tage gehabt, wo ich 20.000, 25.000 Kalorien abends noch zum Megastar am Marktplatz gegangen und irgendwie 2 McFlurries geholt und wie ein Wilder dann zurückgesprintet, damit ich die auch essen kann, bevor sie schmelzen. So. Und dieses gestörte Essverhalten, ich habe halt nie wirklich eine Therapie gemacht, und das ist jetzt keine Empfehlung, keine Therapie zu machen, sondern ich habe es einfach nicht gefühlt zu dem Zeitpunkt. Auch wenn eine Therapie wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, wenn man einen guten Therapeuten findet. Sondern ich habe das Thema halt bei mir gelöst, dadurch, dass wir halt diese ganzen Produkte machen, die sehr geil schmecken, aber halt nicht die Nährwerte haben wie die Ursprungszuckerversion oder die Ursprungsfettversion. Und dadurch habe ich jetzt halt nicht mehr den Drang irgendwo hin, weil ich mir nichts verbieten muss. Also weil ich quasi alles in meine Ernährung einbauen kann. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer zu überlegen, dass ich das weglasse, weil ich werde immer irgendwas finden. Proteinpizza, ne? Wir machen Proteinpizza-Stores auf, weil ich mir dachte, ey, ich habe Bock auf Pizza, aber ich habe keinen Bock auf, also ne, ich will das irgendwie besser lösen. Haben wir Proteinpizza-Stores, machen wir jetzt einen zweiten auf. Ich glaube, so diesen Aspekt kann ich sehr schwer abgeben. Und ich hoffe, dass ich den noch nicht abgeben muss. Ansonsten hoffe ich, dass wenn wir in 5 Jahren sind, also ich kann ja aktuell, kann ich so ein bisschen auf diese Sport- und Ernährungsszene zurückblicken, in Anführungszeichen, und kann sagen, okay, wir haben hier schon echt einen Impact gehabt. Also irgendwie Produkte, die Schwachsinn sind, werden heute weniger verkauft. Solche Firmen, die so Crash-Diäten verkaufen, sind auch immer unbeliebter bei Influencern und so weiter. Wo ich sagen kann, okay, hier haben wir zumindest mitgewirkt. Und wenn ich das noch über das Medizinsystem sagen kann, als Medizinstudienabbrecher, wäre ich sehr happy, wenn wir da quasi noch hinkriegen. Und ich glaube, es braucht nicht so viele Faktoren dazu. Also ich habe 2 gute Ärzte, Timo und Caro, die sind sehr in solchen Themen drin. Timo nimmt zum Beispiel auch eine minimale Dosis an Herz-Kreislauf-Medikamenten, um dieses Risiko noch weiter zu senken. Also die machen das auch, ja. They walk the walk. Und wenn man die halt gut positioniert und die Infocontent machen und mehr Leute quasi das mitkriegen, dann werden sehr viele Ärzte richtig schnell Bammel bekommen, wenn die merken, dass die Patienten plötzlich mehr Ahnung haben bei gewissen Themengebieten als sie selbst. Also das fängt ja schon da an, wenn du zum durchschnittlichen Arzt gehst und sagst ihm, hey, ich würde gerne mal mein Blutbild machen, ich würde alles herausfinden. So, ich will, ne, so, damit ich wirklich mal sehe, ob ich Mängel habe. Dann sagt der Arzt, okay, mach mal ein großes Blutbild. Da ist schon Ende. Ein großes Blutbild hat nichts damit zu tun, welchen Informationsgehalt das hat. Das große versus das kleine Blutbild ist einfach nur, wie einzelne Blutkörperchen nochmal detailliert analysiert sind. Aber du siehst keine Vitamine, du siehst keine Schilddrüsenhormone, das ist alles da nicht drin. Und es gibt nicht das eine Blutbild, sondern man muss sich halt die Person angucken und sagen, okay, es gibt hier 25 interessante Parameter, welches sind dir die wichtigsten und welches kannst du dir leisten? Und alleine das ist schon so ein typischer Fehler, der halt eigentlich, der darf nicht existieren. Und das ist so das Thema, wo ich sage, okay, wenn wir da schaffen, dass die Leute besser gebildet sind und mehr Ahnung haben, sodass sie zumindest grob auswählen können, welcher Arzt ist entweder ahnungsvoll oder ist zumindest bereit zu sagen, hey, das weiß ich nicht. Das ist ja auch auch vollkommen fein, wenn jemand sagt, ey, ich habe keine Ahnung, ich versuche mich zu informieren oder geht zu wem anders. Das ist ja auch sehr nobel. Dann können wir hoffentlich das Medizinsystem da auch so ein bisschen drücken.
Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht, dass du extra hier nach Mannheim gekommen bist.
Sehr, sehr gerne.
Dankeschön.
Und ja, danke für die viele Inspiration. Ich glaube, es ist ein sehr guter Podcast
geworden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke, ciao.
Tschüss.